Der Meteorologe Walter Georgii diente im Ersten Weltkrieg als Unteroffizier bei einer Feldluftschifferabteilung östlich von Verdun. Ende Januar 1916 wurde er in die Operationsabteilung des Armeehauptquartiers befohlen. Der gewöhnliche Unteroffizier stand plötzlich Kronprinz Wilhelm von Preußen und dem Chef des Stabes, General Schmidt von Knobelsdorf, gegenüber. Walter Georgii hat das Gespräch in seinen Erinnerungen so überliefert.
Der Chef des Stabes sagte kurz: Unteroffizier Georgii, Sie sind Meteorologe? Zu Befehl, Exzellenz, antwortete ich prompt, wie ich es gelernt hatte. Verstehen Sie auch etwas davon? Was blieb mir anderes übrig, als zu sagen: Zu Befehl, ja.
Walter Georgii erfuhr, dass bei Verdun ein groß angelegter Angriff geplant war. Nach einem mehrstündigen Trommelfeuer der Artillerie sollten die Infanteristen angreifen. Das Trommelfeuer war aber nur wirksam bei gefrorenem Boden, denn nur dann würden die Granaten beim Auftreffen auf dem Boden auch zünden. Andernfalls würden sie einfach im Schlamm versacken.
Der Meteorologe Georgii sollte den Tag vorhersagen, an dem der Boden genug gefroren sein würde. Und um die Sturmtruppen zusammenzuziehen, waren zusätzlich mindestens 2 Tage erforderlich. Walter Georgii sollte also insgesamt 3 Tage vor dem geplanten Angriff vorhersagen, wann Frost herrschen würde.
Tag um Tag verging mit einer Mischung aus Nieselregen und französischem Landregen, unterbrochen von gelegentlichen Schauern. Der Chef des Stabes wurde schließlich so nervös, dass er Georgii anfuhr: Was können Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht einmal ein bisschen Kälte machen können?
So kam der 18. Februar heran. Beim Anblick der Morgenmeldungen dieses Tages schien es mir fast, als sollte nunmehr doch der Tag X gekommen sein. Wenigstens hatte Island Sturm mit Schneefall und einigen Grad unter Null. Wie bescheiden wird man doch, wenn man lange auf etwas wartet. Ich war schon hoffnungsvoll, weil einige Schneeflocken fielen, allerdings noch in der Entfernung von 1500 Kilometern. Ungeduldig holte ich mir an diesem Tag Meldungen ein von der U-Boot-Basis und den Marinefliegern an der belgischen Küste.
Walter Georgii ging das Wagnis ein. Er meldete, die Offensive könne am 21. Februar beginnen.
Das Wetter in Europa ändert sich fast immer von Westen her kommend, also vom Atlantik her. Von dort aber hatte Georgii kaum Informationen, mit Ausnahme von Island und von der Küste Norwegens. Über der ganzen westlichen Hemisphäre erstreckte sich ein großes Fragezeichen, schrieb Georgii in seinen Erinnerungen.
Mit anderen Worten, der gewöhnliche Unteroffizier Walter Georgii spielte mit dem Schicksal einer ganzen Armee. Als er seine Meldung machte, regnete es noch über Verdun.
Der nächste Tag war ein Sonntag. Vom blauen Himmel strahlte klare Wintersonne und glitzerte tausendfach in der leichten Schneedecke des gefrorenen Bodens. An diesem Morgen hielt es mich nicht im Quartier. Ich musste den gefrorenen Boden fühlen, ich musste auf dem Eis der gefrorenen Wasserlachen schlittern, um ganz gewiss zu sein, dass der Winter rechtzeitig und kräftig genug eingekehrt sei.
Es sei die schwierigste Wettermeldung seines Lebens gewesen, schrieb Georgii. Ihre Folgen sind in jedem Geschichtsbuch nachzulesen. Walter Georgii aber schien auch im Nachhinein erleichtert zu sein von seiner Vorhersage, während um ihn herum die Infanteristen zum Sterben antraten.
Am Morgen des Beginns der Verdun-Offensive stand ich frühzeitig mit der Uhr in der Hand am Fenster. Draußen fing es leicht zu schneien an. Um 5 Uhr musste das Trommelfeuer beginnen, mit dem am 21. Februar die Schlacht von Verdun eingeleitet werden sollte. An der Front standen jetzt die Geschützführer neben den Rohren und zählten 59 Minuten, 59:30, 59:40, 59:50, 59:55, Achtung! 56, 57, 8, 9, Feuer! Am Himmel flammte es rot in breiter Front auf und ein ununterbrochenes, wellenartiges Rollen erschütterte die Luft, bald stärker anschwellend, bald schwächer werdend, je nach der Entfernung, aus der die pausenlosen Abschüsse kamen. Die Schlacht von Verdun hatte programmgemäß bei gefrorenem Boden begonnen. Meine Aufgabe war damit erfüllt.
Die Schlacht um Verdun entwickelte sich zur längsten Schlacht des Ersten Weltkriegs. An die 300.000 französische und deutsche Soldaten sind in Verdun gestorben. Weitere 770.000 wurden verwundet.
Walter Georgii wurde ein bedeutender Meteorologe und ein Pionier der Segelfliegerei. In seinen Erinnerungen sucht man vergebens auch nur nach einem Wort des Gedenkens an die Blutmühle von Verdun, wie die Deutschen sie bald nur noch nannten, geschweige denn ein Eingeständnis seiner Mitschuld. Die meisten Techniker und Wissenschaftler haben ihren Kriegsdienst schon immer so verstanden, dass ihre Vorgesetzten die Verantwortung tragen. Sie selbst erfüllen nur ihre Aufgabe. Wettervorhersage ist eine Frage der Kommunikation. Man muss viele Daten zusammentragen. Das erkannte schon Benjamin Franklin. 1743 wollte er in Philadelphia eine Mondfinsternis beobachten, aber Sturmwolken verhinderten dies. Seine Freunde in Boston jedoch sahen, wie sich der Mond verfinsterte, und erst 4 Stunden später sahen sie auch die Sturmwolken heranrücken. Eine verlässliche Wolkenvorhersage hätte Franklin vermutlich dazu veranlasst, einen anderen Beobachtungsort aufzusuchen. Aber erst ein Jahrhundert später, um 1846, konnte man in den USA Wetterberichte kaufen, die per Telegraph übermittelt worden waren. Solch ein Wetterbericht kostete zwischen 12 und 25 Cent am Tag.
In vielen Ländern hat sich der Wetterdienst aus dem Militär heraus entwickelt. In den USA war das Wetteramt etwa ein Teil des Army Signal Corps. Es gehörte also zur Fernmeldetruppe.
Europäische Militärs hatten, wie schon erwähnt, das Problem, dass ihr Wetter meist vom Atlantik heranzieht. Als erste setzte sich die britische Royal Navy im frühen 19. Jahrhundert mit diesem Problem auseinander. Nachdem Napoleon besiegt worden war, suchte die Royal Navy nach neuen Aufgaben. Statt abzurüsten, erkundeten und kartierten ihre Schiffe die Welt.
Eines dieser Schiffe, namens Beagle, wurde von Robert Fitzroy befehligt. Er ist heute vor allem deshalb noch bekannt, weil er auf einer Reise zur Kartierung der südamerikanischen Küste einen gewissen Charles Darwin als Begleiter mitnahm. Darwin sollte den Kapitän, der zur Melancholie neigte, in Tischgesprächen bei Laune halten. Nach seiner aktiven Zeit als Kapitän wandte sich Fitzroy dem Problem des Wetters zu. Er entwickelte verschiedene Barometertypen und sammelte telegrafisch Wetterdaten aus ganz England, aus denen er Wetterkarten anfertigte. Ab 1860 erschienen Fitzroys Wettervorhersagen in der Times. Ab 1861 gab Fitzroy Sturmwarnungen heraus.
Fitzroy war der Erste, der ein internationales Sturmwarnungssystem betrieben hat. Dabei konnte er natürlich nicht besonders erfolgreich sein, denn wenn man Sturmwarnungen erhalten will, dann muss man zumindest vom Schiff mit dem Land kommunizieren können, was damals aber noch gar nicht möglich war.
Fitzroy lag mit seinen Prognosen daher meistens daneben. Mit seinen Sturmvorhersagen machte er sich zum Gespött der Presse. Das dürfte seinen Hang zur Melancholie zusätzlich befördert haben. 1865 nahm er sich mit einem Rasiermesser das Leben.
Die Notwendigkeit eines Sturmwarnungssystems war durch ein Ereignis im Krimkrieg allen europäischen Kriegsministerien deutlich geworden. 1854, als Robert Fitzroy über das Wetter zu arbeiten begann, standen die europäischen Mächte im Krimkrieg. Auf der Krim belagerten Briten, Franzosen und Türken die Festung Sewastopol. Doch das Wetter erwies sich als schlimmerer Gegner als die Russen. Am 14. November 1854 zog plötzlich ein Tief auf. Böen jagten über das Schwarze Meer. Das französische Kriegsschiff Henri Quatre ging im Sturm unter. Das Feldlager der Belagerer wurde zum größten Teil zerstört.
Der französische Kriegsminister gab eine Analyse dieser Katastrophe auf der Krim in Auftrag. Ihr Ergebnis? Der Sturm war aus Nordwesten gekommen und über den Balkan Richtung Krim gezogen. Die Telegrafie war 1854 schon keine ganz neue Erfindung mehr. Zumindest vor diesem Sturm hätte man die Soldaten warnen können. In der Konsequenz wurde im folgenden Jahr der französische Wetterdienst gegründet, der ab 1863 täglich Wetterkarten veröffentlichte.
Doch selbst 80 Jahre später waren Wetterprognosen noch alles andere als zuverlässig.
Die größte Landungsoperation des Zweiten Weltkriegs war 1944 die Landung der Alliierten in der Normandie, mit der die Befreiung Frankreichs eingeleitet wurde. Der Brite James Martin Stagg war Chefmeteorologe beim obersten Befehlshaber General Eisenhower. Stagg hat die Entstehung der folgenreichsten Wettervorhersage der Weltgeschichte in seinem Buch Forecast for Overlord beschrieben. Es kreist um die Vorgänge auf dem Atlantik, der für die Meteorologen auch 1944 noch voller Überraschungen steckte. Über den Tag vor der ursprünglich geplanten Landung am 5. Juni schreibt Stagg:
Das ganze Bild war unklar. Sogar was die genaue gegenwärtige Lage der Druckzentren anging, ihr niedrigster Druck und ihre Fronten. In großem Maße lag das an einem unglücklichen Umstand. Bei der vorhergehenden Konferenz war ein plötzlicher Unterschied von 20 Millibar in den Berichten von einem Kriegsschiff in einer einzigartig kritischen Position aufgetaucht. Der Unterschied tauchte im nächsten Bericht wieder auf und war danach verschwunden. Jedenfalls dachten wir das. Aber inzwischen war das Schiff weiter südwärts aus dem Gebiet herausgefahren, sodass es keine Bestätigung geben konnte. So kam es, dass das Vertrauen in die Analyse in einer wichtigen Region eine Zeit lang verloren ging, und diese Unsicherheit pflanzte sich in die folgenden Interpretationen fort. Niemand konnte sich des Drucks innerhalb von 10 oder 15 Millibar sicher sein, ob er stieg oder fiel, und welche Front von welchem Tief diese Gegend durchquert hatte.
Obwohl der Atlantik inzwischen von den Alliierten beherrscht wurde, lagen ihnen keine Messwerte für eine verlässliche Wettervorhersage vor. Immerhin konnten Stagg und seine Kollegen erreichen, dass die geplante Landung in der Normandie um einen Tag auf den 6. Juni 1944 verschoben wurde. Tags zuvor tobte ein solcher Sturm im Kanal, dass die Landungsboote vermutlich untergegangen wären.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die Alliierten die Konsequenzen aus ihren Erfahrungen. Die Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, die Niederlande, Norwegen und Frankreich taten sich zusammen und stationierten 9 Wetterschiffe auf dem Nordatlantik. Sie taten jahrzehntelang in einem der schwierigsten Seegebiete der Welt Dienst, wo Stürme mit 20 Meter hohen Wellen und Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Knoten keine Seltenheit sind. Erst Anfang der 1980er Jahre wurden die Wetterschiffe abgezogen.
Eine weitere Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg ist, dass die verwendeten Symbole und das Vokabular in der Meteorologie international normiert wurden. Die verschiedenen Wetterdienste der Alliierten hatten mit so unterschiedlichen Begriffen gearbeitet, dass es immer wieder Konfusion gegeben hatte.
Seit Beginn der Meteorologie war die Wettervorhersage eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Ein guter Meteorologe blickte idealerweise auf ein langes Berufsleben zurück und sagte das Wetter aufgrund seiner Erfahrung voraus, die er früher mit ähnlichen Wetterlagen gemacht hatte.
Zwar hatte der Brite Lewis Richardson, der im Ersten Weltkrieg einen Krankenwagen an der Westfront fuhr, während der Kampfpausen einmal versucht, eine Wettervorhersage zu berechnen. Richardson hatte dazu Europa mit einem Gitternetz überzogen und die Atmosphäre über jedem Quadrat in 4 Stockwerke eingeteilt. Für jede dieser Schachteln versuchte er, das Wetter zu berechnen. Das Ergebnis war aber grotesk falsch. Nur wenige Kollegen erkannten, dass Richardson ein Pionier war, der in die richtige Richtung strebte. In der Fachsprache formuliert, er hatte eine numerische Wettervorhersage versucht.
Die numerische Wettervorhersage scheiterte zunächst an 2 Problemen. Zum einen gab es viel zu wenige Messwerte aus der Höhe. Dieses Problem wurde erst angegangen, als Ende der 1920er Jahre die ersten Radiosonden mit Wetterballons aufstiegen. Aber das Netz der Stationen, von denen aus Radiosonden gestartet wurden, war viel zu weitmaschig und wurde erst mit dem Zweiten Weltkrieg, den Bedürfnissen des Militärs folgend, enger geknüpft. Anfangs lieferten die Radiosonden nur Werte zu Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Dann wurden Techniken entwickelt, auch die Winde in den oberen Schichten der Atmosphäre zu beobachten. Man peilte die Radiosignale der Sonden aus verschiedenen Richtungen an und verfolgte so den Weg des Ballons. Später verfolgte man die Ballons mit Radar, einer erheblich präziseren Technik.
Beide Techniken jedoch, die Anpeilung der Radiosonden und das Radar, stammen ebenfalls aus dem Bereich des Militärischen. 1945 gab es mehrere hundert Wetterstationen, von denen Radiosonden in Wetterballons aufstiegen und die gleichzeitig auch die Windverhältnisse bis in eine Höhe von etwa 20 Kilometern beobachteten. Die Sonden wurden 2-mal, manchmal sogar 4-mal am Tag gestartet.
Parallel dazu war der Zweite Weltkrieg auch der Vater des Computers. Auf US-amerikanischer Seite war ENIAC im Dezember 1945 betriebsbereit. Und der Mathematiker John von Neumann, der in Informatikerkreisen einen legendären Ruf genießt, schrieb 1946 einen Vorschlag an die US-Kriegsmarine, wie man diesen Computer auch zur Berechnung des Wetters benutzen könnte. Im August 1946 rief von Neumann eine Konferenz von Mathematikern und Meteorologen am Institute for Advanced Studies in Princeton ein.
Der alte Traum von Lewis Richardson, das Wetter zu berechnen, nahm langsam Gestalt an. Nur dass jetzt nicht mehr Menschen, sondern Maschinen die Rechnungen ausführten. Heute ist kaum mehr jemandem bewusst, dass die Begriffe Rechner oder Computer ursprünglich einmal Menschen bezeichneten.
Im März 1950 berechnete ENIAC zum ersten Mal eine Wettervorhersage auf der Grundlage von echten Wetterdaten. Das verwendete Modell war allerdings noch denkbar einfach.
Die gesamte Atmosphäre wurde als eine einzige homogene Schicht aufgefasst. Es wurde also außer Acht gelassen, dass der Luftdruck am Boden ungefähr 1000 Millibar beträgt und in großer Höhe nahezu 0 Millibar. Und man berechnete das Wetter für jene Höhe über dem Erdboden, in der 500 Millibar Luftdruck herrschen. Man kann sich diesen Höhenbereich als eine Fläche vorstellen, die unsere Erde komplett umhüllt und die Atmosphäre in zwei Teile unterteilt, in einen oberen und einen unteren Teil, die etwa gleich viel wiegen. Auch die verwendeten Gleichungen waren denkbar einfach. Dennoch war die von der Maschine errechnete Vorhersage genauso präzise wie die von Meteorologen erstellte Wettervorhersage.
Eine Wettervorhersage für jene Fläche, auf der 500 Millibar Luftdruck herrschen, ist keine Wettervorhersage für die Erdoberfläche, wie sie der Radiohörer heute am Ende einer Nachrichtensendung erwartet. Aber in den Händen eines erfahrenen Meteorologen war sie zumindest ein wertvolles Hilfsmittel.
Schnell stiegen andere Länder wie Großbritannien, Norwegen und die Sowjetunion in die Forschung ein, die besten Gleichungen für die numerische Wettervorhersage zu entwickeln. Innerhalb von 10 Jahren waren die Probleme gelöst und die Wettervorhersage aus dem Computer wurde zur Routine. Heute betreiben die Wetterdienste, sieht man vom Militär und von den Geheimdiensten ab, die rechenstärksten Supercomputer der Welt.
Wobei man das nicht immer glatt trennen kann. Der Großrechner des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach zum Beispiel wird auch von der Bundeswehr genutzt. Die Bundeswehr macht hier Wettervorhersagen für die deutschen Truppen im Kosovo. Sie berechnet das Flugwetter für Einsätze in Afghanistan und das Seewetter im Kampf gegen die Piraten am Horn von Afrika.
Im Ersten Weltkrieg wurde nicht nur an der Westfront gekämpft, sondern auch in den italienischen Alpen. Österreicher und Italiener lösten Lawinen aus, um die jeweiligen Gegner zu begraben. Aber abgesehen von solchen Sonderfällen, kann man Wetter auch als Waffe verwenden?
Politiker werden antworten: Eine UN-Konvention von 1977 verbietet die Manipulation von Wetter für militärische Zwecke.
Womit implizit schon die Antwort gegeben ist. Zumindest fürchten viele Staaten, dass mit Wetter auch Krieg geführt werden kann.
Am Anfang stand die Frage, warum die Flügel von Militärflugzeugen vereisen. Und das führte zu der grundsätzlichen Frage, wie entsteht eigentlich Niederschlag? Eine Forschergruppe des US-amerikanischen Konzerns General Electric machte sich an die Arbeit und brachte im Labor künstliche Wolken zum Schneien. Die Forscher entwickelten auch ein Verfahren, mit Raketen Silberjodid in Wolken zu sprühen. Eine Reihe von Unwettern hielten sie für das Ergebnis ihrer Experimente.
Einige Bewohner in diesen Unwettergebieten empfanden das genauso und drohten General Electric mit Schadensersatzforderungen. Da es dabei um enorme Summen ging, zog sich General Electric aus dem Wolkenprojekt zurück und die US Army übernahm die Forschungen unter dem Namen Project Cirrus. Bis in die späten 70er Jahre forschte die US Army an der Impfung von Wolken und von Hurrikanen mit Silberjodid. Sie kam zu dem Ergebnis, dass sich Wetterkriege so nicht führen lassen.
Seymour M. Hersh, der legendäre Enthüllungsjournalist, der das Massaker von My Lai im Vietnamkrieg aufdeckte und die Folterungen im Abu Ghraib-Gefängnis nach der Besetzung des Irak, ist da anderer Meinung. Am 19. Mai 1974 enthüllte er in der New York Times die Operation Popeye. Die US-Luftwaffe hatte im Vietnamkrieg versucht, den Ho Chi Minh-Pfad, das war die Nachschublinie des Vietcong, durch schlechtes Wetter unpassierbar zu machen.
Und die BBC meint, dass es bei Versuchen mit der Wetterwaffe auch zu einem Unfall gekommen sei. Am 17. August 1952 wurde der Ort Lynmouth durch einen Wolkenbruch unter Wasser gesetzt. Die britische Version der Wetterwaffe hieß Operation Cumulus. Und nach Angaben der BBC geht die Flutkatastrophe von Lynmouth auf einen aus dem Ruder gelaufenen Versuch im Rahmen von Operation Cumulus zurück.
Heute werden Wolken vor allem dann künstlich abgeregnet, wenn man Hagelschlag vermeiden möchte. Manchmal sollen diese Maßnahmen aber auch einfach nur für schönes Wetter sorgen, wie etwa bei der 9. Mai-Parade 2005 in Moskau und bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking.
In dieser Sendung soll nicht der Eindruck erweckt werden, Meteorologen seien militaristischer als andere Wissenschaftler. Sie greifen nur genauso gerne zu, wenn das Militär mit Forschungsmitteln winkt. Es gibt aber auch ein leuchtendes Gegenbeispiel: den schon erwähnten Briten Lewis Fry Richardson.
Richardson ist ein ganz großer Name in der Meteorologie, weil er es zum ersten Mal wagte, eine Wettervorhersage zu berechnen. Das Ergebnis war grotesk falsch, aber er hatte den Weg zur numerischen Wettervorhersage gewiesen. Und dank der Erfindung des Computers sind heutzutage alle Wettervorhersagen numerische Wettervorhersagen.
Lewis Richardson war Quäker. Nicht nur, weil seine Familie seit Jahrhunderten Quäker waren, sondern auch aus tiefster innerer Überzeugung. Und als Quäker war er Pazifist. Das brachte den britischen Meteorologen immer wieder in Gewissenskonflikte.
Im Ersten Weltkrieg leitete er ein Observatorium des britischen Wetterdienstes im schottischen Eskdalemuir. Eine Wehrpflicht gab es anfangs in Großbritannien noch nicht und auch später hätte er als verheirateter Mann nichts zu fürchten brauchen. Richardson wurde jedoch vom Chef des britischen Wetterdienstes aufgefordert, im beschaulichen Eskdalemuir eine Methode auszuarbeiten, wie man verdeckte Artilleriegeschütze durch die Erschütterungen lokalisieren könnte, die sie beim Abschuss auslösen.
Zunächst versuchte Richardson auszuweichen, löste dann aber diesen und weitere absehbare Gewissenskonflikte auf radikale Weise. Er kündigte und meldete sich als Krankenwagenfahrer zu einer Einheit von Krankenwagen der Quäker an der Westfront. Ausgerechnet hier fand er in Kampfpausen die Ruhe, seine erste Wettervorhersage zu berechnen.
Nach dem Krieg kehrte Lewis Richardson in den britischen Wetterdienst zurück, doch wieder holte ihn das Militär ein. Während des Ersten Weltkrieges hatten alle Streitkräfte, die Admiralität, die Luftwaffe und das Heer, ihre eigenen Wetterdienste unterhalten. 1920 wurden diese Wetterdienste unter dem Dach des Luftfahrtministeriums integriert. Und das war jenes Ministerium, das für die Luftwaffe zuständig war.
Richardson wollte nicht für das Militär arbeiten, auch nicht indirekt, und kündigte ein weiteres Mal. Ein späterer Leiter des britischen Wetterdienstes hat Richardsons Kündigung eine der großen Tragödien in der Geschichte der Meteorologie genannt. Einen Teil seiner Forschungsergebnisse vernichtete Richardson, nachdem ihm klar geworden war, dass seine Kollegen mit ihnen das Verhalten von Giftgaswolken berechnen wollten.
Lewis Richardson war ein Fellow der Royal Society. Das ist die höchste wissenschaftliche Auszeichnung, die es in Großbritannien gibt. Aber er schlug sich danach an minder berühmten Colleges durch.
Der Krieg aber ließ Richardson nie wieder los. Aus dem Meteorologen wurde ein bedeutender Friedensforscher.